zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Herzlich willkommen. Wir mussten gerade nochmal neu anfangen, weil mich ein Niesanfall überkam. Und das zum frühen Morgen, Samstag 11.06 Uhr. Naja, ganz so früh ist es nicht mehr. Hier ist Distanz und Gloria, euer hitzefrei für die Ohren. Denn es sind Dinge draußen in der Welt los, da glaubt man gar nicht dran. Es ist so unfassbar warm jetzt schon und es ist noch nicht mal 12. Es ist noch nicht mal High Noon, wie es so schön heißt. Und das sorgt für ganz neue Einblicke. Ich freue mich wahnsinnig und bin immer noch leicht angezext von Herrn Stett, der mir heute oberkörperfrei gegenüber sitzt. Arr, sagen da alle, die es mit ihm halten. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr an Teil 77, hätte ich was gesagt, an Folge 77 teilnehmt von Distanz und Gloria Stett. Wir gehen stramm auf die 100 zu, haben aber noch keine Ahnung, was wir damit anfangen am Ende. Aber lasst doch erstmal ganz Standard beginnen. Nämlich mit den uns anerzogenen Manieren. Herr Stett, wie geht es dir? Wo bist du? Was tust du? Und überhaupt?
Ich bin temperiert. Aber das ist tatsächlich ein Ergebnis dessen, was du angesprochen hast. Das ist ja das Schöne, wenn man zu Hause ist. Es zwingt einen ja niemand, ein Hemd anzuziehen oder ein T-Shirt oder was auch immer. Man kann ja einfach, wenn es zu warm ist, das einfach auslassen. So. Man muss dann nur aufpassen, wenn die Post kommt. Entweder die interessiert das oder die interessiert das nicht. In der Regel, also kann ich aus Erfahrung sprechen, interessiert einen das nicht, weil man möchte sein Paket loswerden. Und
warte, bis zu welchem Punkt interessiert einen das nicht, ist ja die Frage.
Ja, also ist zu dem Standardpunkt, sagen wir es mal so.
Bist du auch schon mal Leuten ja. Blanko begegnet?
Ich bin auch Leuten nackt begegnet, ja.
Also das nicht du, sondern passiert. Sie dir.
Sie mir, genau. Ja. Das ist tatsächlich sehr, sehr selten.
Das wäre auf jeden Fall selten, ist der nackte Postbote.
Ja, das stimmt.
Und schöner Folgentitel.
Das geht mir gut. Nein, das machen wir nicht.
Nein? Ach komm.
Also es würde zumindest ganz schön viel Klicks bringen. Ja. Ja. Sex Sales, wir nehmen das.
Ja, Sex Sales.
Sex Sales, das wäre auch ein schöner Folgentitel.
Wir knubbeln das am Ende nochmal aus.
Also, ja. Ich wollte noch kommentieren, dass es mir auch deshalb gut geht, weil ich weiß, dass wir heute Abend ein Konzert haben werden. In Naumburg an der Saale. Das heißt, es wird schon anderthalb Tage vorbei sein, wenn ihr unseren Podcast hört. Aber ich freue mich sehr darauf, weil es eine Begegnung ist. Es ist nicht nur ein Konzert, sondern eine Begegnung. Warum ich das nicht angekündigt habe, ist, dass dieses Konzert nicht also öffentlich in dem Sinne ist, sondern das wird vom Lions Club in Naumburg veranstaltet und die vertreiben die Karten selber und man kann sie nicht halt einfach kaufen. Das ist das Ding. Deshalb habe ich es jetzt nicht großartig angekündigt. Aber ich freue mich trotzdem sehr drauf.
Man muss ein Lion sein dafür.
Ja.
Das kann ich total nachvollziehen, die Freude übers Konzert. Ich habe gerade mal...
Wie geht's dir denn?
Ja, ich habe gerade mal ein, zwei Tage, sagen wir mal, ein bisschen weniger zu tun. Das nimmt dann jetzt ab Montag, also sprich ab dem Tag, wo ihr diese Folge höchstwahrscheinlich mehrheitlich hören werdet, wieder anders Fahrt auf. Weil ich im Prinzip seit Freitag in der Opernproduktion von Friedu mit drin stecke, mit Friedrich Petorius, mit dem ich ja meine CD gemacht habe, die Così fan tutte von Wolfgang Amadei Mozart. Dafür haben die Proben angefangen und ich habe ein bisschen das Problem, dass ich noch nicht so gut vorbereitet bin und auch sein konnte. Es ist zum Teil nicht meine Schuld, zum Teil schon, wie ich es gerne wäre, weil es einfach unfassbar viel ist im Moment. Und die Kollegen wussten das und haben gesagt, pass auf, wir nehmen das trotzdem in Kauf, wir wollen das mit dir machen, was mich sehr freut. Aber natürlich den Druck jetzt hochhält, weil das Ganze findet in einem Monat statt. Und ich muss mir das noch schön in Nischel hämmern. Und da haben jetzt am Freitag die szenischen Proben begonnen. Wir werden am Sonntag, sprich von euch aus gesehen gestern, die erste musikalische Sitzprobe machen. Und dann gehen ab Montag die Proben richtig los, aber auch für unser Amakord Kinderkonzert, was ja auch ein szenisches ist. Das heißt, das wird richtig so Opernalltagmäßig. Ich gehe von der einen Probe eines szenischen Geschehens zu einer anderen Probe eines szenischen Geschehens. Da freue ich mich einerseits drauf, andererseits wird das, glaube ich, für den Kopf auch sehr anstrengend, da nicht alles durcheinander zu hauen. Aber deshalb genieße ich gerade ein, zwei Tage Luft, die es gerade gibt, beziehungsweise nicht Luft draußen. Und ansonsten geht es mir aber eigentlich sehr gut, kann ich klagen. Wir kommen gerade aus einer wahnsinnig stressigen Phase mit Bachfest, mit Chorfest davor, mit Amakord-Auftritten, mit Solo-Auftritten, mit Auftritten bei den Sommertönen von unserem, also das Festival, was von unserem Manager Tobias Rosenthal ja veranstaltet wird. Und also es war eine sehr dichte Phase und die entknüdelt sich jetzt gerade mal für ein, zwei Tage, um sich dann wieder zu verknüdeln am Montag. Ja, so ist es.
Ich habe schon von anderen Musikern gehört, dass aktuell jeder irgendwas will, weil alle Angst haben, dass es im Herbst irgendwie wieder kritisch wird und weil viele Konzerte nachgeholt werden, die lange nicht stattfinden konnten und quasi eigentlich alle Musikerinnen und Musiker ausgebucht sind bis zum Get-No, was schön ist. Andererseits natürlich auch sehr stressig.
Das ist tatsächlich so. Ich glaube, dadurch, dass man jetzt gerade auch nicht aus dem Training kommt, sondern eben aus 2 Jahren Pandemie, wo man im Prinzip kaum was machen durfte, ist das auch echt gefährlich, sich da jetzt nicht zu übernehmen gerade, weil echt viel, viel los ist im Moment. Es ist auch, also es ist zum einen das, was du sagst, dass natürlich so irgendwie die Angst über allem schwebt, dass im Herbst die Hütte wieder zugehen könnte, wegen irgendeiner neuen Sub-Variante. Aber vor allem ist es auch ein bisschen das, man unterhält sich ja doch auch manchmal mit Veranstaltern. Ich bin heute irgendwie noch nicht so ganz wach. Und da befürchten tatsächlich auch weite Teile, dass das Geld einfach alle sein wird. Also, weil jetzt im Moment ist es gerade noch so, das wird von den Pandemietöpfen vieles gefördert. Es wird viel getragen von Neustadt Kultur und diesen ganzen ja doch sehr sinnvollen unterstützenden Töpfen. Und das Problem ist aber halt, dass die zum Teil wahrscheinlich nächstes Jahr nicht weitergeführt werden. Das heißt, jetzt schmeißen gerade alle, mal etwas salopp gesagt, mit dem Geld um sich. Was jetzt nicht heißt, dass du pro Konzert als Solist da 10.000 Euro hinterhergeschmissen kriegst, im Gegenteil. Aber die Projekte sind halt riesig, die momentan umgesetzt werden, irgendwie. Und es herrscht so ein bisschen die Angst vor, dass dann nächstes Jahr ein bisschen tote Hose ist, was das angeht.
Das denke ich nicht, dass das der Fall sein wird. Ich meine, Fördertöpfe, gut, es wird die Projekte werden vielleicht etwas kleiner sein, aber ich denke nicht, dass sie einfach, dass es keine gibt.
Ja, das ist gar vielleicht. Ja, diese ganzen Pandemietöpfe werden aber vermutlich wegfallen. Ja. Das ist halt der Punkt. Das und da ist auch, momentan extrem viel Geld, was die Leute haben. Die haben das ja nicht. Und das ist halt ein bisschen das Perfide daran. Die haben das Geld ja in dem Sinne nicht erwirtschaftet mit den Konzerten. Und tatsächlich sieht man ja auch an großen Häusern zum Teil nach wie vor, dass die Mühe haben, ihre Konzerte vollzukriegen, weil die Leute eben noch vorsichtig sind oder eben über die Pandemie jetzt vielleicht sogar ganz gesagt haben, naja, also so viele Menschen, das ist mir gar nichts. Gerade in den Risikogruppen. Und die Frage ist dann halt wirklich, hast du durch die Konzerte, die stattgefunden haben, jetzt dieses Jahr so viel Geld erwirtschaftet, dass du nächstes Jahr dann wieder auf eigenen Füßen stehen kannst und so ein Festival durchziehen kannst zum Beispiel? Das ist halt die große Frage.
Das wird sich zeigen. Und da ist quasi da sollte sich auch jeder bewusst sein, der gerne in Konzerte geht, macht's. Geht, kauft Karten. Ja. Weil dann können die Konzerte weiter bestehen. Mache ich auch. Also dort, wo ich kann und Lust drauf habe, gehe ich hin. Wenn ich es mir leisten kann, natürlich. Aber in dem Moment, in dem ich entscheide, ja, ich habe das Geld da und ich habe es auch für sowas zur Verfügung, dann mache ich das. Dann gehe ich dahin.
Und wenn ihr könnt, vor allem geht auch live in die Konzerte, weil das Erlebnis ist doch immer noch mal ein anderes als im Livestream. Oftmals sind die Karten ähnlich teuer, aber ich erwische mich zumindest immer wieder dabei, wie dann, wenn ein Livestream läuft, man doch irgendwie nebenbei mal nach links und rechts guckt und was anderes macht. Also es nimmt mich persönlich nicht so gefangen, wenn ich das Ganze vor einem Rechner oder vor einem Fernseher verfolge.
Es ist ja, wenn man sich normal trifft, auch so. Ja. Mit, also wenn es nicht nur Musik ist. Ich möchte noch zwei Sachen zu den Sachen sagen, die wir vorher gesprochen haben. Ich war gestern wieder bei einer Probe in Dresden und auch der Dirigent von dieser Probe sagte, es ist einfach so viel gerade, dass er anfängt Fehler zu machen, planerische, richtig fiese planerische Fehler. Eine Probe haben und gleichzeitig ein Konzert, solche Dinge. Und das ist natürlich, also auch unmittelbar vor dem Konzert die Probe, die eigentlich mit einem anderen Konzert verbunden ist, nicht wahrnehmen zu können, weil es wiederum ein Konzert gibt. Und das kann ist natürlich ziemlich kritisch.
Das kann ich total erklären und auch verstehen, weil mir ist das auch ein, zweimal passiert dieses Jahr, was mir normalerweise nie passiert. Das Problem ist, dass in der Pandemie du erstmal alles zugesagt hast, was du vor die Flinte gekriegt hast, natürlich. Also wenn du schlau warst. Und das Problem war aber, dass sich dann Neuanfragen zum Teil mit Verschiebungen überschnitten haben. Und das ist in einer Menge gewesen, also zumindest je nachdem, wie gut du gebucht warst, aber das ist zum Teil in einer Menge passiert, wo du einfach die Übersicht verlierst. Natürlich kannst du sagen, das schreibt dir das rein, aber manchmal wurden dann halt auch Projekte einfach exakt um ein Jahr verschoben, mehr oder weniger. Mhm. Wo du dann gesagt hast, ja, das machen wir nächstes Jahr. Und auf einmal hieß es dann, ja, das machen wir jetzt aber wirklich nächstes Jahr und keiner hat vorher nochmal drüber gesprochen. Also das war manchmal echt gemein, so zwischendurch dann rauszufinden, oha, hier habe ich mich möglicherweise verplant und dann geht's große Telefonieren los und das die Entschuldigungsrunde. Also mir ist es zweimal passiert dieses Jahr tatsächlich, dass ich mich verplant habe. Das war aber vor allem, dass Projekte sich überschnitten haben, wo dann ein Dirigent anrief und sagte, du, ich habe gerade gesehen, dass du zum selben Zeitpunkt jetzt dort eine Passion singst, muss ich mir da irgendwie Gedanken drum machen? Antwort war, müssen wir uns Gedanken drum machen, weil Herr Prolos es ein bisschen verbaselt hatte. Bin ich eigentlich überhaupt nicht der Typ für, aber dieses Jahr ist irgendwie
das habe ich noch nie erlebt bei dir.
Alles anders.
Also das habe ich tatsächlich, also bei mir habe ich schon mal erlebt, aber bei dir habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt. Also ich meine, gut, das passiert aktuell den Besten und es wird auch nicht zum Standard sein. Man lernt ja auch daraus und lernt, wie man das verhindern kann. Und was ich auch, also das Grunde ist, dass ich, will ich nochmal sagen, sehr positiv, dass so viel gerade möglich ist für Künstler. Und wir hoffen, dass das irgendwie anhält. Ich habe auch noch eine Sache gestern entdeckt. Es war nämlich wieder möglich, dass man nicht mal diesen 1,5 Meter Abstand einhalten musste. Und der Dirigent fragte, ob wir uns etwas näher zusammensetzen könnten. Und dann saß man wieder Stuhl an Stuhl. Das war super seltsam. Es war total cool, aber super seltsam. Also, weil man hat jetzt 2 Jahre das gehabt, dass niemand in seine eigene so Wohlfühlzone eingedrungen ist. Oder die Wohlfühlzone hat sich deutlich vergrößert. Und jetzt, also es hat einen kurzen Moment gedauert, sich daran zu gewöhnen. Und dann war es total cool, weil man einfach so viel besser hört. Also so viel besser. Also das ist nicht so, dass es irgendwie doppelt so gut ist, sondern um ein Vielfaches.
Ja, das ist ein Wahnsinn, was das ausmacht. Die paar Zentimeter sind es ja oft, die man sich dann einfach besser hört.
Ja, und auch sieht und überhaupt miteinander kommuniziert. Das ist echt klasse. Ich schreibe übrigens am Montag meinen allerersten Wiederholungs-LBA-Test, LBA, Luftfahrtbundesamt. Montag geht's los.
Und wie fühlst du dich vorbereitet, Herr Stett?
Gut.
Sehr gut.
Ich denke, ich werde es bestehen. Also es wird sich natürlich zeigen, es hängt auch ein bisschen vom Fragenglück ab und davon, was man für einen Tag erwischt, aber ich denke, ich bin gut vorbereitet.
Ausgezeichnet.
Das ist angenehm.
Mir ist neulich was passiert, ich bin immer so unschlüssig, ob ich über sowas reden darf und sollte, andererseits, wenn ich nicht über Namen spreche und nicht die Orte dazu nenne, dann kann sich ja keiner was also zusammenreimen, von wo es war. Ich bekam neulich morgens einen Anruf und da will ich bloß das Vorgehen mal mehr oder weniger so ein bisschen exposen, weil das ist, ich kann die Not verstehen dahinter, aber es ist halt schwierig. Ich erzähle es erstmal und dann können wir uns dazu Gedanken machen. Also war so, ich lag im Bett und bekam einen Anruf. Ich ging ran und derjenige auf der anderen Seite sagte, ja, also schönen guten Tag, mein Name ist so und so. Sie haben doch 2017 in der Hochschulproduktion der HMT Don Giovanni gesungen. Ohne Kontext, ohne alles. Und ich gesagt, ja, habe ich, ist richtig. Könnten Sie das am Wochenende auch auf Deutsch singen? Also habe dann drüber nachgedacht und gesagt, also eigentlich habe ich zeitlich momentan wirklich keine Kapazität, jetzt hier irgendwo noch einen Einspringer für eine Oper, die ich seit 5 Jahren nicht gesungen habe, irgendwie einzudonnern. Und dann gesagt, also eigentlich ist es zeitlich momentan nicht möglich. So, da war das Gespräch für uns beide an der Stelle beendet. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Kontext, wo, wie, wann, was. Also was, wann genau. Und also es war ein bisschen butzsch, wie der Sachse sagen würde. Dann war das für mich durch und am Mittag rief der dann nochmal an fragte, ob ich es nicht vielleicht doch auch auf Italienisch singen würde. Also sie wären jetzt so verzweifelt, dass es dann da und ich gesagt habe, also nee, es geht nicht. Ich bin in anderen Opernproben, da komme ich auch nicht raus, weil wir haben auch da schon eigentlich nicht so wahnsinnig viele Proben mit mir zusammen, weil ich halt einfach viel drumherum habe. Das kann ich nicht machen. Da sagte er, na, können die sie nicht mal ausplanen? Wo ich ihm das dann wirklich haarklein erklärt habe, nee, können sie nicht, weil der Probenplan in weiten Teilen schon sehr nach meinem eigentlichen Arbeitsplan ausgerichtet ist. Das funktioniert nicht. Ah ja, naja, da fällt ihnen denn noch jemand ein. Und dann geht das nämlich los. Dann, also ich meine, du hilfst natürlich gerne, aber dann fängst du halt an, so mehr oder weniger, ich erzähl erstmal weiter. Hab ihm dann zwei Namen genannt, den ich mir vorstellen konnte, dass sie das machen, weil ich auch wusste, dass sie das schon mal gesungen haben. Und dann hieß es, ach so, naja, aber der ist doch in einer ganz anderen Liga. Der kommt doch nicht zu uns nach. Und ich dachte, das war strategisch jetzt aber sehr gefühlvoll, gerade wo ich kurz davor war zu sagen, warum, also wenn das so ist, warum rufen sie dann mich an? Also wenn sie nicht der Meinung sind, dass ich das können könnte. So, das war irgendwie, also, aber ich bin bei sowas ja nicht so wahnsinnig eitel. Mir ist das ja wurscht. Aber scharf fand ich dann, als er dann sagte, ja, könnten Sie denn vielleicht mal anrufen? Ich sage, eigentlich nicht meine Aufgabe. Hab mich dann aber breitschlagen lassen, das zu tun. Hab dann kurz geklärt, die Umstände, und dann war klar, okay, ich bin irgendwie aus der Nummer raus. Aber das ist, also ich verstehe diesen Grad der Verzweiflung zu sagen, wir brauchen irgendjemanden, der es rettet. Aber es ist so, also dann gibt den Leuten trotzdem Kontext, weil ich weiß bis heute nicht, welche Zeit, wann, wo, was genau. Es hieß dann immer nur, es ist eine Schulaufführung, eine gekürzte Fassung, okay, aber damit kann ich halt nicht genau arbeiten, weil ich, also der konnte mir am Telefon, und so dringend kann es ja dann doch nicht sein, er konnte mir nicht mal sagen, wann die Vorstellung ist.
Ja, ich verstehe, das ist unangenehm. Ja, also man muss schon ein bisschen mit was dazu sagen, und es gibt Leute, die vergreifen sich im Ton und sind da auch ungeschickt.
Ja, also das
ist tatsächlich so. Ich meine, es ist ja, spricht ja nichts dagegen, wie du gesagt hast, den Leuten zu helfen. Und ich finde das auch toll, dass du das gemacht hast und dich da selber nicht so wichtig genommen hast. Was ja manche andere Künstler machen, die legen dann einfach auf. Ne?
Ja, ich kann ja die Notsituation nachvollziehen. Aber erstens, ja. Also es ist nicht meine Aufgabe, in seinem Namen irgendwo rumzutelefonieren über ein Projekt, zu dem ich eben selber viel zu wenig Infos habe. Das ist das eine.
Ja.
Und das andere ist halt auch irgendwie so voraus, das fand ich vor allem war das Unangenehme, so vorauszusetzen, na, können die sich bei dem anderen Projekt nicht mal ausplanen? Für drei Tage vor allem. Also ich meine, 3 Tage ist bei manchem Projekt die ganze Probenzeit.
Ja.
Und das, also das finde ich irgendwie, fand ich einen schwierigen Zungenschlag. Das nur mal als Feedback in den Äther, falls uns irgendwelche Veranstalter zuhören, da gerne ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vorgehen, auch wenn die Zeit drängt. Genau. Ich verstehe das total, aber trotzdem finde ich, sollten wir gewisse Grunddinge nicht vergessen.
Genau, man muss einfach damit rechnen. Ich denke, dass das ein Veranstalter war, der grundsätzlich mit Schülern zu tun hat, die einfach noch nicht so wissen, wie man das, wie man Prioritäten setzt.
Nee, es war ein Theater.
Genau.
Es war einer vom Theater.
Dann ist es peinlich tatsächlich, weil es einfach klar sein sollte, dass Menschen, wenn die Künstler anfragen, die Berufsmusiker sind, dass die wissen, wie man Prioritäten setzt und ob das möglich ist, die Menschen auszuplanen oder nicht. Ich habe jetzt auch mal die Aufgabe gehabt, auch Solisten anzufragen, Solistinnen und Solisten. Und das ist eine relativ schwierige Angelegenheit, finde ich, weil ich das noch nicht gemacht habe. Irgendwann ist es einfach, vor allem dann, wenn man die Leute kennt. Aber man muss schlicht und ergreifend akzeptieren, wenn die Leute ihre Bedingungen haben. Wenn es zum Beispiel heißt, ich bin zu dem Zeitpunkt nicht da, das geht nicht. Punkt. ich möchte das nicht mit nur drei Proben machen, zum Beispiel. Das ist auch eine Variante, wo man sagt, dass drei von fünf oder so. Mhm. Da muss man das akzeptieren oder sagen, ich müsste dafür anreisen, das kostet so und so viel Geld. Wenn ihr das habt, ja, wenn nicht, geht's nicht. Schlicht und ergreifend. Wo man dann auch sagen muss, ja, die Leute haben das, sie haben die Prioritäten für sich gesetzt und das ist auch so, dass sie die richtig setzen. Und wenn sie sie falsch setzen, ist das nicht unser Problem.
Ja, es ist ja oft, als Veranstalter. Es ist ja oft auch eine Mischkalkulation, ne? Also
genau.
Das Problem ist halt für mich immer auch dann, wenn vorausgesetzt wird, da hatte ich auch neulich wieder einen Anruf. Es ist lustig, irgendwie war das jetzt gar nicht so gedacht, dass die Folge so über Veranstaltungen, Anfragen und so ging, aber irgendwie hat es sich jetzt so ergeben. Wo mir einfach, und es war nicht Leipzig, sondern es ist ein Konzert, was außerhalb Leipzigs liegt. Das heißt, ich muss da anreisen. Wo ich letztendlich, wenn ich das überschlage, am Ende fast wahrscheinlich durch Anreise und Übernachtung eher Verlust mache, als dass ich dort Gewinn mache. Und das ist halt dann immer schwierig, weil ich sag dann immer, wenn das was ist, wo du noch nie warst, wenn das sozusagen eine Möglichkeit ist, auch neue Kontakte zu knüpfen, auch neue Konzertmöglichkeiten zu erschließen, dann nimmt man das irgendwie mal in Kauf, weil man das macht. Aber das ist halt unangenehm, den Leuten irgendwie spiegeln zu müssen. Passt auf, also ich mache das, was ich mache, seit so und so vielen Jahren. Ich habe da eine Fachausbildung für, also ich bin eine Fachkraft. Ja, letztendlich sind wir ja auch nichts anderes, sondern wir haben ja eine bestimmte fachliche Kompetenz in dem, was wir tun. Und deswegen werden wir ja auch gefragt. Das bedeutet aber, es hat halt auch einen gewissen Gegenwert. Und das ist, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist total abhängig davon, mit wem man darüber redet. Und das ist auch für einen Künstler total schwer, will ich damit eigentlich sagen. Da sich halt nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen mit diesen Bedingungen. Also ich sag mal, das, was du jetzt genannt hast, waren relativ technische Sachen. Aber wenn es dann halt auch um finanzielle Dinge geht, wird es dann halt schnell ja unangenehm auch für einen Künstler, das zu artikulieren. Deswegen ist eigentlich eine Agentur dazwischen immer für beide Seiten angenehmer, weil die dann im Sinne des Künstlers verhandeln kann. Sonst wird es halt manchmal auch persönlich ein bisschen schwierig dann, vor allem wenn man die Leute kennt und hat die total gern und dann sagen die, du aber, also es ist jetzt hart übertrieben, das ist zum Glück noch nicht vorgekommen, aber du aber, ich habe nur 25 Euro für den Auftritt, würdest du das vielleicht trotzdem machen? Und dann kriegt das so einen schwierigen Touch, weil einerseits ist es meine Arbeit und ich muss davon ja meine Miete bezahlen, andererseits kenne ich den Menschen und will dem natürlich auch, also will gerne mit dem vielleicht zusammen Musik machen. Das bringt dann immer so eine etwas fiese Zwickmühle. Also es ist für einen Veranstalter schwierig, das glaube ich total. Und ich kenne das ja auch von mir oder von uns, wenn wir Konzerte organisieren. Aber andersrum ist es für Künstler halt auch oft nicht so angenehm. Vor allem einer der schwierigsten Sätze ist, na was haben sie sich denn an Honorar vorgestellt? Das ist immer fies, weil das hängt ja immer auch ein bisschen, also ne, du weißt, worauf ich hinaus will.
Genau, ich reagiere dann, also wenn es um unseren Chor geht, erkläre ich meistens, was wir sind, was wir machen und wodurch wir uns finanzieren und was wir für Ausgaben haben manchmal und sage dann in diesem Sinne, bitte ich Sie,
auf ein Honorar zu verzichten. Ach so.
Nein, uns ein Honorar vorzuschlagen, weil wir schlicht und ergreifend ein eingetragener Verein sind und wir machen nicht Profit, wir müssen unsere Kosten decken. Und das, was der Chor eben tut. Und das ist in der Regel, das, was die Veranstalter uns vorschlagen, ist grundsätzlich zu wenig. Also das ist halt so. Als Chor ist es so, dass du da 25 Leute hast, die da anreisen müssen. Und da ist es eigentlich horrend, was man da an Honorar verlangen muss.
Klar.
Das ist immer zu viel. Und deshalb sage ich den Leuten auch, dass sie uns gerne im Rahmen ihres Budgets einen Vorschlag machen sollen.
Mir geht es da aber eigentlich weniger um Institutionen genau. Wie eure, weil bei euch weiß ich ja, wie ja. Und was ihr arbeitet. Mir geht es da vielmehr um zum Beispiel Kirchgemeinden. Also ich habe das, glaube ich, schon mal angesprochen. Es ist zwar schön, dass Bach überall gemacht wird, aber ich finde halt, Bach sollte überall auch zum Beispiel zu fairen Konditionen gemacht werden. Und ich habe tatsächlich mal eine Mucke gemacht, das ist jetzt ein paar Jahre her. Das war gar nicht weit von Leipzig. Die haben mir, und da habe ich gesagt, so what, die Kantate hast du schon mal gemacht, dann ist es mal eine neue Kirche, es ist ein neuer Kantor. Also Leute, die dich noch nicht kennen, da eben genau diese Mischkalkulation, es ist nicht weit weg. So, habe dann gesagt, okay, dann machen wir das halt für viel zu wenig Geld. Und bin dann da hingekommen und dann hieß es, naja, also schön, dass Sie da sind. Es wäre gut, wenn Sie vielleicht noch Chor mitsingen könnten. Das ist schon, also da kriege ich schon tatsächlich einen Hals, wenn das vorher nicht abgesprochen ist. Und es dann heißt, ja, könnten Sie das mal machen? Und dann hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst ja und bist irgendwie mehr oder weniger der Held des Tages. Oder du sagst nee und bist sozusagen Diva. Also du kannst eigentlich, also nur himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, so nach dem Motto. Dazwischen gibt es keine Grauzone, die du verargumentieren kannst. Und letztendlich hieß aber mitsingen, dass es dort einen gab, der gerade aus dem Stimmbruch raus war, der überhaupt nicht Chortenor von Bach singen konnte, weil stimmlich gar nicht vorhanden. Und ein Opi, der sitzen musste, weil er weit über 80 war, der natürlich auch jetzt nicht mehr wahnsinnig viele gerade Töne rausgekriegt hat. Das war das eine. Wo ich dann noch sage, okay, für ein angemessenes Geld mache ich das so, kein Problem. Wenn der Chor denkt, dass es ihm hilft, ich glaube nicht, dass es dem Chor hilft, wenn ich dort Chor singe, aber jeder wie er braucht. Und dann kam dann aber halt, ging das so los, ja. Ach so, ja, Pauken haben wir nicht für die Kantate, weil die waren zu teuer. Ach ja, und Trompeten haben wir auch nicht, weil die waren auch zu teuer. Und da, finde ich, geht dann die Scheiße los, weil, wie kriegen wir das denn hin? Also ich versuche gerade einen Vergleich zu finden, der das irgendwie annähernd beschreibt, wie das ist.
Für jemanden. Ich denke, die Leute verstehen, was du meinst.
Definitiv. Naja, man könnte ja sagen, na, dann machst du das halt ohne, das kann doch auch funktionieren. Und ich so denke, ja, nee, also das ist schon anders gedacht und dafür, also es ist ja keine Kaffeefahrt, weißt du, also ich gehe ja immer mit meinem Namen irgendwo hin. Und am Ende, ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich muss davon meine Rechnung bezahlen. Ich habe natürlich auch irgendwie ein bisschen im Blick, dass, also, weißt du, dass ich Sachen mache, die mich auch weiterbringen. Und dann natürlich will ich einen Bach mit Trompeten machen, also ist doch ganz klar. Und ich unterstelle denen auch, dass die gerne auch Bach mit Trompeten machen wollen würden. Wo ich dann sage, dann spart doch noch ein Jahr und dann macht's mit Trompeten und Pauken. Das ist doch viel geiler. Das macht doch viel mehr Spaß. Da ist doch der Bach viel kompletter. Natürlich ist Bachs Musik so, dass die vielleicht auch mal ohne Pauken und Trompeten funktioniert, aber das macht doch
nichts. Hat sie denn ohne Pauken und Trompeten funktioniert?
Nee. Die spezielle Kantate Schade. Nun nicht, weil da sind Pauken und Trompeten Schade. Halt auch wirklich wichtig. Aber das ist halt, es war dann, wie es war. Es war dann auch noch so, dass der Organist am Tag selber wegen einer Magen-Darm-Grippe abgesagt hat. Da musste dann der Kantor die ganze Zeit hin und her rennen, der es aber auch nur so halb im Griff hatte. Es war ein bisschen das Hornberger Schießen in Konzertform. Hat aber am Ende irgendwie doch alles halbwegs funktioniert und die sieben Omis, die im Gottesdienst waren, die fanden es auch, glaube ich, ganz schön. Es war eine der heilsameren Geschichten. Das hat übrigens auch überhaupt nichts mit divösen Sachen zu tun, was ich hier sage. Also es ist, es gibt einfach bestimmte
Voraussetzungen. Plauderst aus dem Nähkästchen.
Ja, es ist aus dem Nähkästchen und ich mache wirklich viel mit. Ich bin wirklich zu vielem bereit und habe auch schon zu vielen Sachen die Klappe gehalten. Aber das war halt irgendwie was, wo ich dachte, es ist gar nicht so gut, wenn jede Kirche ihren eigenen Bach macht. Ich fände es auch viel besser, wenn die größere Projekte anlegen würden, wenn die gemeindeübergreifend zusammenarbeiten würden und dann lieber vielleicht ein Jahr warten, da was richtig groß auf die Beine stellen, mit einem richtig dicken Chor, vielleicht mit beiden Chören zusammen, das kann ja auch Spaß machen, das machen, die Solisten fair bezahlen, sich dort Pauken und Trompeten aus Gold holen, ist mir scheißegal. Und dann hast du dort einfach ein richtig schönes Konzert zusammen. Du kannst das ja sogar zweimal in beiden Kirchen spielen am Ende, wenn das Geld da ist. Weißt du, also, und das ist halt auch wieder der Punkt. Ich mache lieber zwei Konzerte, wo ich, sagen wir mal, leicht unterm Durchschnitt der Bezahlung bin, als ein Konzert massiv unterm Durchschnitt der Bezahlung. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt für zwei Konzerte auf dem Dorf um Leipzig angefragt werde, eins da, dann würde ich das wahrscheinlich sogar eher machen für zu wenig Geld. Weil dann lohnt sich das halt auch, dass du den Probenaufwand hast, dann lohnt sich das, dass du, weißt du, dass du anreist im Zweifelsfall, das ist jetzt da nicht der Fall. Naja, gut. Lass uns, also.
Es ist jedenfalls sehr interessant, was du erzählst, weil ich denke, es ist vielen nicht bewusst und dafür ist ja Distanz und Gloria auch da. Es ist ja nicht nur so, dass du dich beschwerst, sondern einfach informierst, was für Künstler wichtig ist. Zumindest sehe ich das so. Ich hoffe, dass sich jetzt keiner gekränkt fühlt oder meint, wir würden meckern. Das ist überhaupt nicht der Fall.
Nee,
wir erzählen schlicht und ergreifend. Wir erzählen ja auch viele schöne Sachen und das gehört halt auch dazu.
Ich mache wirklich auch viel mit. Also und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es war das schlimmste Konzert, was ich je hatte. Das ist nicht so. Aber es gibt einfach bestimmte Grundvoraussetzungen. Ich meine, ich bin ja auch darauf angewiesen, Das meine ich mit, ich komme ja mit meinem Namen irgendwo hin. Ich bin ja darauf angewiesen, dass wenn Leute im Konzert sitzen und mich hören, dass die auch die Chance haben, das gut zu finden. Und das setzt halt auch ein bisschen voraus, dass die Umstände auch ein bisschen angemessen sind. Und wenn das dann halt eine Festkantate ist mit zwei Teilen und drei Chören, wo ich dann bei einer fiesen Arie, die noch zu singen ist, auf einmal anfangen muss, den Chor im Prinzip alleine im Tenor zu tragen, das ist dann doch nochmal ein Unterschied, als wenn du halt nur mitsingst. Also, und das sind so Sachen, ich weiß nicht, also vielleicht kann man sich das nicht so richtig vorstellen, wenn man selber nicht singt. Ich weiß es oft nicht. Manchmal auch bei Kantoren habe ich das Gefühl, dass die da nicht so richtig den Einblick haben. Aber da wird dann halt so, weißt du, du hast im Prinzip einen Deal und dann kommst du dort an und wirst erstmal komplett verheizt. Und das finde ich immer unangenehm.
Ja, also das kann zum Beispiel in der Fliegerei nicht passieren, weil da gibt es Minimum Stunden zum Beispiel. Du kannst nicht länger als so und so viele Stunden arbeiten. Also es ist nicht erlaubt, schlicht und ergreifend. Ja. Ich nehme mal stark an, dass du auch drei Dinge vorbereitet hast.
Absolut. Schön, dass du gerade die Überleitung gefunden hast. Es ist auch extrem an, also es bietet sich gerade extrem an, weil die drei Dinge, es ist natürlich nicht abgesprochen gewesen, ihr kennt das, weil die drei Dinge, die ich heute an dich habe, auch mit Bach zu tun haben. Und es ist wirklich hart und es ist auch wirklich kontrovers, was ich heute frage. Stett, drei Dinge, die du an Bachs Musik nicht magst.
Wie du schon gesagt hast, um sie heute ordnungsgemäß und fair aufzuführen, ist es teuer. Wenn man ein faires Konzert macht, wo die Künstler entsprechend Geld verdienen. Man kann es ja auch aufführen, wo die Künstler nicht entsprechend Geld verdienen. Das ist auch schön. Dann ist es aber in der Regel nicht fair. Ich spiele zum Beispiel auf sogenannte WG-WOs an. Weil wenn man Weihnachtsoratorium in der WG macht, da geht es ja nicht darum, Geld zu verdienen, da hat man einfach Bock drauf, ist aber kein Konzert. Ja. Das ist vielleicht der erste Punkt.
Das kann ich total verstehen, wobei man ja sagen muss, das wollte ich eigentlich gerade einfügen, als du damit anfingst, wobei man ja sagen muss, manchmal ist die billige, schlecht klingende Low-Budget-Variante vielleicht sogar näher an dem, wie es original wirklich war, weil du sagst, um Bach richtig aufzuführen. Also ich glaube, so glücklich war er dann doch auch oft nicht mit dem, was er da so vorgesetzt gekriegt hat.
Da bin ich mir ganz sicher, dass auch so Festkantaten mal ohne Trompeten kamen, weil die plötzlich halt nicht da waren oder verstorben oder an der Pest, ich weiß das auch nicht. Das kann halt, das waren andere Umstände als heute. Heißt halt auch nicht eben mal WhatsApp jemanden anderen anrufen aus einer anderen Stadt, ob der mal schnell herkommt mit dem ICE oder so.
Ich finde aber, also da fühle ich mich immer so ein bisschen bei der Berufsehre gepackt. Ich finde, für einen Künstler ist es eigentlich, gerade wenn er einen anderen Komponisten wieder gibt, was ja bei uns, das ist ja total herrlich, ne? Eigentlich interpretieren wir ja oftmals die Musik, die sich jemand anders ausgedacht hat. Das ist nirgendwo anders so. Also kein Maler würde jetzt pauschal erstmal ein Bild malen, was jemand anders sozusagen ihm in Pinsel diktiert. Es ist irgendwie herrlich. Wie kam ich bis dahin eigentlich? Was war der Aufhänger?
Wie das früher klang und dass die Leute quasi aus einer anderen Stadt plötzlich gerufen werden und so weiter, dass das heute eben einfacher möglich ist als früher.
Richtig, dass man als Künstler, also dass ich als Künstler zumindest immer das Bedürfnis habe, es aber so gut aufzuführen, wie es geht. Also jetzt eben nicht, weißt du, also natürlich hat das damals vielleicht, ob der Umstände, die Bach halt da hatte, nicht gut geklungen oftmals und weil die Thomaner sich wieder nicht eingesungen haben und alles, aber am Ende bin ich ja dafür verantwortlich, in der heutigen Zeit die Musik so zu machen, wie ich sie machen kann, und das bedeutet natürlich, dass ich jetzt nicht versuche, absichtlich schlecht zu singen, nur weil es vielleicht damals so war, sondern dass ich das natürlich versuche, so gut wie möglich zu machen, und das hilft der Musik ja durchaus auch ein bisschen gelegentlich.
Durchaus. Ich habe noch zwei Sachen, die mir einfallen. Die eine ist wirklich, was mich stört, und das andere ist an Haaren herbeigezogen. Nummer eins ist nicht an Haaren herbeigezogen. Es gibt sehr viele Arien, die mir viel zu lang sind.
Ja!
Also wirklich viel zu lang. Also wo man auch merkt, wo man quasi die Hälfte der Arie bräuchte, um das Gefühl, was gebraucht wird oder was übertragen werden möchte, zu verstehen. Wenn zum Beispiel in der Nummer 19 aus Weihnachtsoratorium, die Schlafe-Arie,
Ich wusste so genau, dass du dieses Beispiel bringst.
Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt auch andere Arien. Aber dort zum Beispiel habe ich verstanden, ja, mein Gott, schlafe, mein Liebster. Ich habe es verstanden. Es gibt durchaus auch Arien zum Beispiel in größeren anderen Werken, Matthäus Passion, die ich ja großartig finde und total schätze. Aber auch da gibt es Arien, die sind mir viel zu lang, wo es dann einfach irgendwann mal langt. Eine sehr schöne Bassarie, die ich auch gerne selber singe, aber sauschwer ist, ist zum Beispiel Gerne will ich mich bequemen. Kommt relativ spät. Oder kommt sie auch früh? Ich weiß nicht. Jedenfalls kommt sie vor und sie ist das nicht lang.
23 oder so?
23, stimmt. Die ist relativ am Anfang, ja. Im Vergleich zur Länge der Matthäus Passion. Die ist auch zu lang. Also es kommt schon relativ früh klar raus, was gemeint ist. Ja,
und muss man ich sagen,
trotzdem schön.
Und muss man sagen, sind, und da kommt das halt auch wieder ins Spiel, ne? Also die sind halt vor allem auch deswegen lang, weil es oft Da Capo-Arien sind. Also vielleicht ganz kurz, um die nicht ganz so affin abzuholen, Da Capo-Arie bedeutet, du hast einen A-Teil, du hast einen B-Teil und dann wird der A-Teil nochmal wiederholt. Aber so, wie er steht. Und das ist genau der Irrtum. Weil heutzutage es total out ist, die so auszudeuten, wie sie eigentlich gemeint sind, die Da Capo-Geschichten. Die werden clean gesungen. Das bedeutet, du hast eine 1:1 Wiederholung. Damals war es Usus, den Da Capo-Teil zum Teil so extrem zu verzieren, also eigene Verzierungen, Triller und alles Mögliche darin zu machen, dass du ihn im Prinzip kaum wiedererkannt hast, was dann natürlich auch nochmal eine zweite Ebene reinbringt am Ende. So wie es halt heute oft musiziert wird, ist es im Prinzip, das klingt jetzt fieser als es gemeint ist, aber ist es im Prinzip ein zweites Mal dasselbe und damit eigentlich redundant. Da liegt ein bisschen, finde ich, der Hase in der Interpretationslesung heutzutage oftmals bei eben zum Beispiel Leuten, die Bach nicht so oft machen. Aber auch bei Leuten, die Bach oft machen und dann sagen, nee, das Verzieren, das ist irgendwie nicht so. Es hat schon seinen Grund, warum das so gemacht wurde. Und es ist auch immer die Möglichkeit des Komponisten an den Interpreten gewesen, zu zeigen, was er kann. Das ist halt auch nicht ganz außer Acht zu lassen. Insofern denke ich, wenn das gut verziert ist, dann hast du da auch nochmal, also ich verstehe sozusagen die Perspektive, aus der du das siehst, weil du siehst das ja immer als jemand, der es hören muss, der es ertragen muss. Das bringt dann halt auch nochmal ein bisschen was Interessanteres mit rein, wenn du dann das Gefühl hast, da ziert gerade jemand um sein Leben eine Arie aus und versucht da Ornamente zu schaffen, die da wirklich sozusagen den schönsten Stuck in die Decke klöppeln. Weißt du, was ich meine? Also wahrscheinlich ist das halt auch nochmal ein Punkt, der da viel auch potenzielle Freude verschenkt.
Ja, also als Sänger tatsächlich gibt es auch die Bassarie, von der ich gerade gesprochen habe, die ist ja auch eine, die ich gerne singen würde. Finde ich auch manche Arien einfach zu lang. Wo man sagt, ich habe jetzt alles gesagt und ich habe auch mit dem, was ich fühle, alles gesagt. Gut, aber es ist kontrovers, es stimmt. Und ich habe, das dritte ist, wie gesagt, an Hahn herbeigezogen, die Sprache, die in Bach verwendet wird, dafür kann er nichts, weil sie ist schlicht und ergreifend einfach 350 Jahre alt. Die ist manchmal schwierig zu verstehen in der heutigen Zeit. Also es ist natürlich, es kommt schnell altbacken rüber, wenn es von jemandem gesungen wird, der oder die sich dessen nicht bewusst ist, dass man es genauso interpretieren sollte, wie als wäre es in der modernen Sprache geschrieben. Mhm. Also mit dem gleichen Ausdruck und eventuell deutlich übertrieben, damit es rüberkommt.
In dem Zusammenhang, sehr interessante Frage, wo ich neulich drauf kam mit einer Journalistin, mit der ich mich getroffen habe, die auch fleißig unseren Podcast hört, liebe Grüße an der Stelle, kamen wir dann irgendwann darauf, warum wird Bach eigentlich überall in Hochdeutsch gesungen? Gerade von den Hardlinern, die meinen ja immer die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, also von den Hardlinern, Musikwissenschaftlern, die dann hart in die Welt schreien, nein, Bach wurde mit nur 4 Sängern pro Stimmgruppe besetzt. Warum machen die Bach eigentlich auf Hochdeutsch? Denn Bach selber wird es vermutlich nie auf Hochdeutsch gehört haben.
Denke ich auch nicht, ja.
Sehr interessante Frage, wo wir keine rechte Antwort drauf finden konnten. Wahrscheinlich wäre die richtige Antwort, weil es dann nur noch Sachsen und Thüringer interpretieren könnten. So, dass es wirklich einigermaßen klingt. Ja.
Und man wird es auch, glaube ich, nicht mehr, was eher Sinn des Ganzen war, was auch für Bach immer sehr wichtig war, dass die Leute den Text verstanden haben. Und das wäre dann nicht mehr gegeben,
ja, überall. Nicht deutschlandweit, aber so war es ja auch nicht gedacht. Das ist ja keine Konzertmusik gewesen eigentlich.
Aber wenn du es deutschlandweit aufführst, dann schon.
Ja, dann schon, aber das ist ja nicht die Urintention gewesen.
Nee, ist richtig.
Spannendes Thema.
Es ist Feld. Kirchenmusik.
Ja. Müsste man nochmal mit einem Musikwissenschaftler der Marke Michael Maul oder so drüber sprechen.
Ja, das wäre gar keine schlechte Idee.
Tja, Herr Stett, also jetzt habe ich hier kaum noch irgendwas geschafft von dem, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Was ja immer eigentlich.
Erzählen Sie doch.
Eigentlich ein ganz gutes. Naja, wir sind aber schon, wir haben ja schon hier 40 Minuten auf dem Acker.
Aber erzähl mal, was ist denn noch, was wir das nächste Mal nehmen müssen?
Also ich wollte dich noch fragen, was du an den Thomaner Chorreisen nicht gemocht hast. Mhm. Und ich wollte noch mit dir über Strafsysteme im Chor sprechen früher, weil ich das eigentlich auch ein ganz spannendes Thema finde für Leute, die sich damit nicht befassen bzw. das nicht kennen. Also wie wurde bestraft?
Das ist sehr interessante, sind zwei sehr, sehr interessante Themen und das ist ein Cliffhanger für nächstes Mal.
Ja, es wäre nämlich schade, das jetzt hier noch in die letzten 2 Minuten zu drücken.
Ja, da kannst du eine ganze Folge füllen damit.
So, Stett, du hast jetzt die Wahl. Ja.
Vor allem dann, wenn wir keinen pädagogischen Hintergrund haben, ist das kritisch.
Das stimmt. ja. Du hast jetzt die Wahl zwischen 2 Folgentiteln, nämlich Sex Cells oder Der nackte Postmann. Ich habe einen Favoriten.
Ich finde, Der nackte Postmann gefällt mir am besten.
Ja, mir auch. Gut, dann haben wir das geklärt. Und dann habe ich noch eine Empfehlung. Das ist jetzt ein bisschen Special Interest. Und zwar, ich weiß nicht, doch, ich glaube zu wissen, dass du jetzt nicht so Star Wars-affin bist. Da nickt er. Ja. Dennoch, nichtsdestotrotzdem möchte ich es nicht verabsäumen, die Disney-Serie Kenobi über Obi-Wan Kenobi, die Spin-Off-Serie aus dem Star Wars-Universum, zu empfehlen. Sie ist wahnsinnig gut. Sie braucht am Anfang etwas Anlaufzeit, aber sie ist sehr gut. Sie spielt zwischen Teil 3 und Teil 4, also sozusagen das Bindeglied zwischen der alten Trilogie und der neuen Trilogie. Also beziehungsweise der mittleren Trilogie, weil die neue Trilogie sind ja Teil 7 bis 9. Und es macht unfassbar viel Spaß. Auch vor allem wegen der Schauspieler. Die haben wirklich die Originalschauspieler von Obi-Wan und Anakin Skywalker nochmal ausgegraben und haben das mit denen gemacht. Es ist wahnsinnig. Also es hat eine schöne Dynamik. Es ist unfassbar geiles Screenplay. Es macht extrem viel Spaß, das zu gucken. Da Empfehlung. Tatsächlich hilft aber der Star Wars Kontext schon. Ich glaube, sonst versteht man vieles nicht.
Und man hat nur die Hälfte des Spaßes.
Genau. Wir werden übrigens nicht von Disney dafür bezahlt. Nur weil andere Podcasts dafür bezahlt werden, wir nicht. Liebe Grüße, Disney. Wir würden uns freuen, aber bisher noch keine Überweisung
betätigt. Wir haben ja auch Ferrero schon angefragt, ob sie uns Kinderriegel schicken wollen.
Ja, da ist bisher auch noch nichts passiert. So, schade. Jetzt, Herr Stett, überlasse ich dir das Feld. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Lasst euch nicht den Pelz verbrennen. Zerlauft nicht. Bleibt beisammen. Haut euch in die Eistonne. Dann hören wir uns nächste Woche in alter und neuer Frische wieder. Und dann schauen wir mal, worüber wir dann reden. Ob wir dann vielleicht mal zu dem kommen, was ich mir aufgeschrieben habe. Oder es war heute einerseits sehr veranstaltungslastig und andererseits auch recht nähkästig heute. Ich habe heute ganz schön tief blicken lassen.
Das ist absolut klar. Ja, sehr tief, das ist richtig. Aber sehr interessant gewesen für mich auch. Ich habe einen Vorschlag, weil ich das letzte Woche irgendwie lustig fand, dass wir heute 3 von diesen Wortspielen machen oder von diesen Weisheiten machen, dass der eine das beginnt und der andere hört es auf. Und dann erzähle ich noch ein Gedicht.
Das machen wir.
Ja, du hast gesagt, dir gefällt es besser, den Anfang oder das Ende?
Für mich ist es leichter, es zuzumachen, weil ich finde leichter einen Reim als einen Anfang.
Gut, dann machen wir das so. 3-mal genau das. Ich finde den Anfang und du das Ende.
Okay.
Okay?
Ja. Warte, Prämisse ist, es soll quasi eine Weisheit sein, ne?
Es soll eine Weisheit sein, wenn es irgend möglich ist.
Ja.
Scheißt der Storch grün-gelb gegen die Wand.
Brauchst du einen Maler an der Hand?
Ja. Sehr gut. Wird das Feld vom Flugzeuge verbrannt? Nochmal das Gleiche.
Wird der Weizen nicht erkannt?
Ja, das ist anzunehmen. Das stimmt. Auch das ist korrekt. Ist der Himmel sehr, sehr blau. Also sehr, nicht nur sehr, sehr, sondern sehr, sehr, sehr blau.
Moment, sag's nochmal. Ich muss in den Reimflow kommen.
Ist der Himmel sehr, sehr blau.
Freut sich auch die Weihnachtsfrau.
Ganz genau, so ist es. Und jetzt noch eine Ballade. Die Ballade von der eventuellen Ursache des erhöhten Krankenstandes in wild lebenden Populationen auf der Südhalbkugel.
Catchy.
Das Känguru als Antipode läuft, wie es in Australien wurde, die Beine oben, Kopf nach unten, und man hat jetzt rausgefunden, es steigt dadurch der Blutdruck an, was zu Kopfschmerzen führen kann. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.